viele Eisvögel ziert ein leuchtendes Blau. Sie haben aber keinerlei Farbpigmente. Das Blau entsteht allein durch die Mikrostruktur der Federn. Nur die Hälfte der Eisvogelarten frisst überhaupt Fische. Die andere Hälfte jagt Insekten, Eidechsen, Frösche und sogar Skorpione. Und ein Eisvogel, der korrigiert beim Eintauchen ins Wasser automatisch die Lichtbrechung. Und so kann er Beute unter Wasser sehr genau anpeilen. Ich bin der Safari-Guide. Mein Name ist Franz Reutner. Und in dieser Episode spreche ich über eine farbenprächtige und faszinierende Vogelfamilie, die Eisvögel. Im südlichen Afrika gibt es 10 verschiedene Eisvogelarten. Eine erstaunlich große Vielfalt und sie unterscheiden sich enorm. Alle Vögel der heutigen Episode gehören zur Familie der Eisvögel, auch wenn die einzelnen Arten oft nicht Eisvögel heißen. Also lassen Sie sich von den Namen nicht verwirren. Die kleinste Eisvogelart ist der Zwergkönigsfischer, ungefähr 10 bis 12 cm lang. Die größte Art ist der Riesenfischer, bis zu 45 cm lang. Alle anderen liegen, was die Größe anbelangt, dazwischen. Was alle gemeinsam haben, sie sind auffällig schön. Was mich persönlich fasziniert, sind diese unglaublichen Farben. Zum Beispiel der Malachit-Eisvogel. Er hat ein intensives, leuchtendes Blau, als würde der Vogel von innen herausstrahlen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Dieses strahlende Blau ist einfach etwas Besonderes. Und das Erstaunliche dabei, es gibt in diesen Federn kein blaues Pigment, keinen Farbstoff, nichts. Das Blau entsteht durch sogenannte Strukturfärbung. Die Federn, die bestehen aus feinen Keratinschichten. Zwischen denen liegen winzige Lufträume. Diese Mikrostruktur reflektiert Licht auf eine ganz bestimmte Weise. Und genau diese Reflexion, die sehen wir als leuchtendes Blau. Eisvögel sind nicht nur optisch, sondern auch akustisch auffällig. Am bekanntesten ist der Ruf des Senegal-List. Es ist ein unverwechselbarer Klang im südlichen Afrika. Seinen Ruf hören wir uns kurz an. Jede Art hat ihre eigene Stimme. Der Braunkopf liest, der ruft schnell, fast wie ein leises Kichern. Der Riesenfischer dagegen, der gibt ein lautes, ein raues Keckern von sich. Und dann ist da noch der Graufischer. Er ist unter den Eisvögeln einer der lautesten und gesprächigsten. Der klingt so. Und was frisst ein Eisvogel? Die meisten werden sagen, na Fische. Das stimmt, aber nur halb. Die Hälfte der südafrikanischen Eisvögel sind Fischfresser. Das sind folgende Arten. Malachit-Eisvogel, Kobalt-Eisvogel, Mangrovenliest, Graufischer und Riesenfischer. Und sie leben direkt am Wasser und sind auf Fische spezialisiert. Die anderen 5 Arten fressen hauptsächlich Insekten. Streifenliest, Senegal-Liest, Braunkopfliest, der Graukopfliest und der Zwergkönigsfischer. Neben Insekten nehmen sie auch Eidechsen, Frösche, sogar kleine Schlangen und Skorpione zu sich. Den Graufischer haben wir vorhin schon singen gehört. Er ist auch ein Ausnahmeathlet. Die meisten Eisvögel jagen von einer festen Sitzwarte aus, also von einem Ast oder einem Stein. Der Graufischer hat eine andere Strategie. Er schwebt über dem Wasser und beobachtet die Oberfläche. Das klingt jetzt simpel, ist es aber nicht. Der Graufischer bewegt seine Flügel in einer Achterbewegung und kehrt dabei seinen Aufwärtsschlag um. So bleibt er stabil an einer Stelle in der Luft. In der Position späht er konzentriert auf das Wasser und sucht nach Fischen. Dieser Schwebeflug ist sehr energieaufwendig. Das kann der Graufischer nur für kurze Zeit durchhalten. Sobald er einen Fisch entdeckt, startet er den Angriff. Das geht blitzschnell. Er klappt die Flügel ein, kippt leicht nach vorne und stürzt sich gezielt ins Wasser. Beim Eintauchen trifft er die Wasseroberfläche in einem optimalen Winkel, sodass der Widerstand möglichst gering ist. Aber Achtung, Wasser bricht Licht. Wenn ein Eisvogel ins Wasser schaut, liegt ein Fisch scheinbar woanders, als er tatsächlich ist. Die Lichtbrechung, die täuscht sein Auge. Doch der Eisvogel hat dieses Problem gelöst. Sein Gehirn korrigiert die Brechung automatisch. Er sieht den Fisch genau dort, wo er wirklich ist. Besonders ist auch seine Nickhaut. Das ist ein zusätzliches Augenlid, das sich beim Eintauchen schließt. Die Nickhaut ist durchsichtig, schützt das Auge unter Wasser und verbessert so die Sicht. Und dann taucht er wieder auf und fliegt zurück zu seiner Sitzwarte. Wenn er erfolgreich war, dann hat er jetzt einen Fang im Schnabel. Und jetzt schlägt er den Fisch mehrmals gegen einen Ast oder einen Stein. So betäubt oder tötet er den Fisch. Danach wird er verschluckt. Immer Kopf zuerst. Warum Kopf zuerst? Weil sich so Flossen, Schuppen und Schwanz in die richtige Richtung legen. Die meisten dieser Strukturen sind nach hinten gerichtet. Wird der Fisch mit dem Kopf vorangeschluckt, legen sie sich beim Schlucken glatt an den Körper an und gleiten problemlos durch die Speiseröhre. Würde nämlich der Eisvogel den Fisch hingegen mit dem Schwanz voranschlucken, würden sich Flossen und Schuppen aufstellen und der Fisch würde sich quasi verhacken und das könnte das Schlucken erschweren oder sogar gefährlich werden. Das bringt er auch seinen Jungen bei. Wenn er einen Fisch zum Nest bringt, hält er ihn so, dass das Küken ihn sofort in der richtigen Richtung schlucken kann. Beim Thema Familienleben, da gibt's beim Graufischer etwas Bemerkenswertes zu erzählen. Die meisten Eisvögel, die leben als Paar, ein Männchen und ein Weibchen. Der Graufischer macht eine Ausnahme. Er praktiziert kooperative Brut. Das heißt, ein Brutpaar hat Helfer, fast immer Männchen, und sie füttern die Küken, bewachen das Nest und unterstützen das Brutpaar. Graufischer sind also kein Einzelgängerpaar wie viele anderen Eisvögel, sondern eher ein kleines Team mit klarer Rollenverteilung und einem festen Brutpaar im Zentrum. Eisvögel sind übrigens sehr territorial. Sie brauchen ein Revier mit viel Nahrung. Sie fressen täglich ungefähr die Hälfte des eigenen Körpergewichts und sie verteidigen ihr Revier oft sehr aggressiv gegen Artgenossen. Kaum jemand beobachtet die Füße von Vögeln. Ein guter Safari-Guide schon. Eisvögel haben eine besondere Fußstruktur, sogenannte Syndaktylefüße. Dabei sind die zweite und dritte Zehe teilweise miteinander verwachsen. Ein typisches Merkmal dieser Vogelfamilie. Wenn die Vögel auf dünnen Ästen sitzen, sorgt diese Zehenkonstruktion für mehr Stabilität. Eisvögel haben ja kurze, schwache Beine. Sie sind keine guten Läufer. Sie setzen sich daher auch nicht ins Wasser, sondern tauchen nur kurz im Flug ein und fliegen sofort wieder auf ihre Sitzwarte zurück. Es wäre für sie riskant, mit nassen, schweren Federn am Boden zu sitzen. Denn vom Boden aus können Eisvögel nur schwer starten und mit durchnässtem Gefieder ist ein schneller Abflug kaum möglich. Der Schnabel von einem Eisvogel, der ist sehr markant. Er ist etwas Besonderes. Er ist schmal, ja aerodynamisch sieht er aus. Und das reduziert den Widerstand beim Eintauchen ins Wasser und der Vogel hat trotzdem ein gutes Blickfeld. Und dieser Schnabel hat noch etwas ganz Besonderes geleistet, abseits des afrikanischen Busches. In Japan. Der japanische Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen hatte ein ernstes Problem. Beim Verlassen von engen Tunnel hat er einen lauten Knall erzeugt, eine Schockwelle. Und die hat Anwohner gestört und das hat sehr viel Energie gekostet. Und der Ingenieur, ich hoffe, ich spreche den Namen korrekt aus, Eiji Nakatsu, war ein Vogelliebhaber. Er hat die Lösung für dieses Problem nicht im Labor gefunden, sondern in der Natur. Er hat die Lok nach dem aerodynamischen Schnabel des Eisvogels geformt. Und seither ist der Shinkansen 10% schneller und verbraucht 15% weniger Strom. Und er macht beim Tunnelausgang keinen Lärm mehr. Ein kleiner Vogel als Vorbild für einen der schnellsten Züge der Welt. Das finde ich sehr cool. Und das nennt man Bionik. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass die Natur Lösungen kennt, auf die kein Ingenieur gekommen wäre. Immer wenn ich auf Safari am Wasser bin, das scanne ich gleich einmal die Flussufer und ich schaue, ob es Sandwände gibt. Und dort sieht man oft kleine Löcher. Die meisten Eisvogelarten, die bauen nämlich ihre Nester in kleine Tunnel in die Sandwände. Sie graben mit ihrem Schnabel und kicken die Erde mit den Füßen heraus. Diese Tunnel sind zwischen 30 und 60 cm tief. Beim Riesenfischer können es bis zu 1,80 m sein. Am Ende des Tunnels liegt eine kleine Kammer, die Brutstätte. Diese Kammer, die wird während der Brutzeit von Tag zu Tag schmutziger. Kot, Fischreste, Speiballen, Das sammelt sich im Tunnel und in der Brutstätte an. Beim Malachiteisvogel ist der Eingang zum Nest oft richtig mit Fischschuppen und Kot verklebt. Das ist aber keine Schlamperei. Ich glaube, das ist Strategie. Diese Gerüche und der Unrat, die halten wohl Fressfeinde fern. Wer kriecht schon freiwillig in so einen dreckigen Tunnel? Und trotzdem, viele Jungvögel werden von Waranen oder Schlangen im Nest gefunden und gefressen. Nach dem Verlassen des Nests tauchen die erwachsenen Vögel, also die werdenden Eltern, direkt ins Wasser. Sie nehmen ein kurzes Bad, um den Schmutz abzuwaschen. Der Streifenliest und der Senegalliest, die machen das übrigens anders. Sie brüten in Baumhöhlen und in alten Spechthöhlen. Den Senegalliest muss ich jetzt noch kurz hervorheben. Er ist ein Zugvogel und so sieht und hört man ihn nur im Sommer. Im Herbst verschwindet der Senegalliest aus dem südlichen Afrika. Wohin? Das hat man lange nicht genau gewusst. 2024 ist eine Studie veröffentlicht worden. Das hat Licht ins Dunkel gebracht. Wissenschaftler haben Eisvögel mit winzigen GPS-Lockern ausgestattet. Und die Ergebnisse, die waren verblüffend. Nach der Brutzeit in Südafrika sind alle markierten Vögel rund 3.500 Kilometer weit in den Norden geflogen, bis nach Südsudan. Und alle sind am Ende innerhalb von 100 Kilometern voneinander gelandet, als hätten sie sich verabredet, wo es hingeht. Das ist präzise Navigation über einen halben Kontinent. Beim Senegalliest kann man in der Paarungszeit ein spannendes Verhalten beobachten. Das Männchen sitzt auf einem Ast und fängt dann an, die Flügel aufzufächern und sich abwechselnd nach links und rechts zu drehen. So zeigt er mal die weiße Seite der Flügel, mal die blaue. Er tänzelt richtig, es ist wie eine kleine Show. Und das Weibchen schaut zu. Doch das reicht noch nicht, er bringt auch Futter, ein sogenanntes Brautgeschenk. Und er beweist so seinen Charme und auch seine Fähigkeit, für eine Familie sorgen zu können. Jetzt noch ein Wort zum Malachiteisvogel. Er gilt als Indikator für sauberes Wasser. Wo er regelmäßig vorkommt, funktioniert das Gewässerökosystem. Er reagiert sehr empfindlich auf Wasserverschmutzung und Pestizide. Wenn der Malachiteisvogel aus einem Gebiet verschwindet, ist das ein frühes Warnsignal für einen schlechten Wasserzustand. Wenn ich auf Safari einen Eisvogel sehe, stelle ich mir natürlich als erste Frage, welche Eisvogelart ist das eigentlich? Und tatsächlich kann man die Arten mit ein bisschen Übung recht gut unterscheiden, wenn man weiß, worauf man achten soll. In welchem Lebensraum sehe ich den Vogel? Sitzt der Vogel auf einem Ast, direkt über dem Wasser, mit freiem Blick auf die Oberfläche? Dann handelt es sich wahrscheinlich um einen Fischfresser. Sieht man ihn hingegen im trockenen Busch fernab vom Wasser, dann gehört er wahrscheinlich zu den Insektenfressern. Aber man darf nicht vergessen, die Insektenfresser, die kommen zum Trinken ja auch zum Wasser. Und am Wasser gibt es meist auch viele Insekten. Und so findet man alle Arten am Wasser. Im trockenen Busch hingegen eher keine fischfressenden Eisvögel. Ein wichtiges Merkmal zur Bestimmung ist natürlich auch die Körpergröße. Der Zwergskönigsfischer, der ist kaum größer als ein Sperling. Der Riesenfischer, der ist fast so groß wie eine Krähe, mit einem massiven, dunklen Schnabel und einem auffälligen Schopf. Klare Hinweise gibt das Gefieder. Beim Malachiteisvogel und dem Zwergkönigsfischer, da leuchten Kopf, Rücken und Flügeln in einem intensiven Blau. Sie sind die klassischen Bilderbucheisvögel. Der Graufischer, der ist schwarz-weiß gescheckt. Kein Blau, kein Orange, nur schwarz-weiß. Der Riesenfischer ist ebenfalls schwarz-weiß und er hat zusätzlich eine kastanienbraune Brust. Braunkopfliest, Senegalliest und Streifenliest, die wirken eher gedeckt mit blau-grauem Rücken und helleren Unterseiten. Die drei sieht man sehr häufig und man verwechselt sie auch sehr schnell. Hilfreich bei der Unterscheidung dieser drei Arten ist die Schnabelfarbe. Der Braunkopfliest, der hat einen roten Schnabel mit einer dunklen Spitze. Beim Senegalliest ist der Schnabel oben rot und unten schwarz. Und beim Streifenliest ist es genau umgekehrt. Oben ist der Schnabel dunkel, unten rötlich-orange. Okay, ich gebe zu, die Unterscheidung der Arten mag jetzt verwirrend gewesen sein. Einfacher geht's natürlich mit Bildern. Und auf meiner Internetseite www.safariguide.at, da habe ich daher Fotos von den 10 verschiedenen Eisvogelarten hochgeladen. Da können Sie sich jetzt in Ruhe die Vögel ansehen. Hat Ihnen diese Episode gefallen? Dann abonnieren Sie bitte den Podcast und empfehlen Sie ihn weiter. Ich freue mich über eine Bewertung oder einen Kommentar in Ihrer Podcast-App. Mit dem Safari Guide Newsletter informiere ich Sie über Veranstaltungen, Vorträge und über Safaris, die ich persönlich begleite. Der Link zur Newsletter-Anmeldung steht in den Shownotes. Und jetzt noch der Safari Guide Extra Fakt. Wenn ein Eisvogel im Nest aufwächst, sieht er völlig anders aus als ein erwachsener Vogel. Die Küken haben keine fertigen Federn, sondern sogenannte Hüllscheiden. Das sind kleine, borstenartige Hüllstrukturen. Die sehen eigentlich aus wie spitze Stacheln. Die schützen die empfindlichen Federn im schmutzigen Nest. Erst kurz vor dem Ausfliegen, da brechen diese Hüllen auf. Und plötzlich erscheint das leuchtende Gefieder, das wir kennen. In der nächsten Podcast-Episode, da geht es um das erste Tier der berühmten Big Five. Ich spreche über den afrikanischen Büffel. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ihr Safari-Guide Franz Reutzner.